mit Wiebke Hus. Erste internationale Hilfe ist in Myanmar eingetroffen. Kaiserslautern gewinnt gegen Düsseldorf mit 3:1. Das Wetter, teils Sonne, teils dichte Wolken, dazu windig bei 9 bis 15 Grad. In Bangkok suchen Rettungskräfte weiter nach Verschütteten des bei dem Erdbeben vor 2 Tagen eingestürzten Hochhauses. Gestern hatten die Retter Lebenszeichen gehört und hoffen, die noch Vermissten lebend zu finden. Die größten Schäden gab es in Myanmar. Dort starben nach offiziellen Angaben über 1600 Menschen. Internationale Helfer sind auf Bitten der Militärjunta nach Myanmar unterwegs, unter anderem der Malteser Hilfsdienst. Max Seib.
Mittlerweile sind hunderte ausländische Hilfskräfte im Land angekommen, aus China und Russland, Verbündeten der Militärregierung. Aber auch andere Länder wie Indien, Malaysia oder Singapur schicken Unterstützung, ebenso Hilfsorganisationen. Fraglich ist, ob die Militärregierung in Myanmar zulässt, dass in dem Bürgerkriegsland überall Hilfe ankommt, also auch in Gebieten, die vom Widerstand und Rebellengruppen gehalten werden. Das fordert die wichtigste Oppositionsbewegung im Land und kündigte an, 2 Wochen lang die Kämpfe einzustellen. Die Militärjunta hingegen flog auch inmitten der humanitären Katastrophe mehrere Luftangriffe auf ihre Gegner.
Der syrische Übergangspräsident al-Sharaa hat am Abend sein neues Kabinett mit 23 Ministern vorgestellt. Er hatte versprochen, dass alle wichtigen Bevölkerungsgruppen und Konfessionen in der Regierung vertreten sein sollen. So zählen jetzt auch ein Alawit, ein Druse und eine Christin zu den neuen Ministern. Die frühere oppositionelle Kabawat ist künftig für Arbeit und Soziales zuständig. Zum Minister für Katastrophenschutz wurde der Chef der Zivilschutzorganisation Weißhelme Saleh ernannt. In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD hat eine Arbeitsgruppe vorgeschlagen, dass der Zugang zu Fachärzten über ein verbindliches sogenanntes Primärärztesystem gesteuert wird. Das bedeutet, dass Patienten nicht mehr einfach zu einem Facharzt gehen können, sondern vom Hausarzt überwiesen werden müssen. Die Bundesärztekammer begrüßt die Pläne. So könnten Kosten gesenkt und die ärztlichen Ressourcen besser genutzt werden. Im Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga hat Kaiserslautern am Abend gegen Düsseldorf gewonnen. Nach dem 3:1 steht Kaiserslautern in der Tabelle auf Platz 3. Sportreporter Daniel Günther.
Es war ein Sieg des Willens des FCK nach einem Spiel mit Höhen und Tiefen gegen Fortuna Düsseldorf. Stark die erste Halbzeit und die 1:0 Pausenführung verdient nach dem schönen Distanzschuss von Kapitän Marlon Ritter in der 14. Minute. Zu Beginn der 2. Halbzeit der FCK nicht wieder zu erkennen, fahrig und unkonzentriert. Die Quittung, der Ausgleich für Fortuna Düsseldorf nach 1 Stunde. Doch Ragnache traf mit einem wunderschönen Kopfball in der 73. Minute zum 2:1 und Zürich legte in der Nachspielzeit das 3:1 nach.
Die Zeit, es ist 7:03 Uhr.
SWR1 Verkehrsservice.
Die A643 Wiesbaden Richtung Mainz ist zwischen Wiesbaden-Eppelallee und Mainz-Mombach nach dem Unfall weiterhin gesperrt. Die A67 Mannheim Richtung Darmstadt ist zwischen Gernsheim und Pfungstadt ebenfalls gesperrt. Der Grund hier die Bauarbeiten. Dauert noch bis morgen früh, wahrscheinlich ca. 5 Uhr. Umleitung ist eingerichtet und noch eine Sperre auf der A81 Stuttgart Richtung Singen. Hier die Sperre zwischen Sindelfingen Ost und Böblingen-Hulb. So rum. Die Sperre hier wegen der Baustelle noch bis ca. 8 Uhr. Auch hier ist eine Umleitung für euch eingerichtet. Allen unterwegs eine gute Fahrt.
SWR 1 Wetter.
Richtung Allgäu und teilweise auch in Rheinland-Pfalz, da starten wir mit Wolken in diesen Sonntag. Sonst ist es oft wolkenlos heute Morgen. Tagsüber dann zieht's überall zu, auch ein bisschen Regen ist mit dabei. 9 Grad bekommen wir im Hunsrück, 14 an der Obermosel und 15 Grad sind's maximal in der Ortenau. Der Wind ist auch ein Thema, weht teilweise kräftig, in höheren Lagen zum Teil auch stürmisch. Kurzer Blick noch auf morgen. Neue Woche beginnt mit vielen Wolken. Im Süden von Baden-Württemberg auch regnerisch.
SWR 1, der Sonntagmorgen mit Sebastian Frisch.
Hallo, ich wünsche einen schönen guten Morgen und wir lassen es jetzt ganz entspannt angehen mit Musik von Foreigner.
I've gotta take a little time. Little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
this mountain I must climb. Feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see love shine. It keeps me warm.
Sad for all the time I had to waste, 'cause I
SWR 1, Sonntagmorgen. Manche nennen sie das Chamäleon der Gynäkologie. Es geht um Endometriose. Kann sich unterschiedlich äußern. Meistens sind Frauen davon betroffen. Die Betroffenen haben oft Schmerzen. Lange wurde diese Krankheit Endometriose nicht ernst genommen, weil man zu wenig drüber wusste und weil das Ganze schwer zu diagnostizieren ist. Jetzt gibt's Hoffnung. Das Ganze könnte sich ändern. In Frankreich gibt's seit ein paar Wochen nämlich Speicheltests, um das Ganze festzustellen. Geht also deutlich leichter als bisher. SWR-Korrespondentin Caroline Diller.
In Frankreich dauert es im Schnitt 7 Jahre, bis Endometriose diagnostiziert wird. Zum einen, weil die Symptome sehr unterschiedlich sind und zum anderen, weil Techniken wie etwa Ultraschall oder eine Kernspintomographie oft kein klares Ergebnis liefern. Gerade in einem frühen Stadium sind meist Gewebeproben nötig, um die Krankheit festzustellen, also ein chirurgischer Eingriff. Ein einfacher Speicheltest soll das nun ändern. Dabei werden sogenannte Mikro-RNA-Moleküle sequenziert, also aufgeschlüsselt, erklärt Yahya Elmir. Er ist Mitbegründer und CEO von CIVIC, der Firma, die das Testverfahren entwickelt hat. Bei der Sequenzierung werden die Moleküle in eine digitale Datei übersetzt, die wir dann im Anschluss mit Hilfe von künstlicher Intelligenz bearbeiten, um zu unterscheiden, welche Patientinnen Endometriose haben und welche nicht. All das mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit von 95%. Allerdings sind diese Tests ziemlich teuer, kosten um die 800 Euro. Frankreich bietet sie nun gratis an, wenn auch erstmal in begrenztem Umfang. Das Angebot richtet sich an Frauen, bei denen ein begründeter Verdacht auf Endometriose besteht, die Krankheit mit den bisherigen Diagnosetechniken aber nicht nachgewiesen werden konnte. In einem ersten Schritt könnten 2500 Frauen davon profitieren, wenn sie an einer weiteren klinischen Studie teilnehmen. Yahya Elmir. Diese Studie soll 2 Dinge zeigen. Der erste Punkt wäre zu prüfen, wie viele chirurgische Eingriffe zur Feststellung von Endometriose der Test verhindern kann. Es ist ja ein Ziel, die Anzahl der chirurgischen Diagnosen zu verringern. Der zweite Punkt ist zu prüfen, welche Auswirkungen der Speicheltest auf die nachfolgende Behandlungsstrategie hat. Je nachdem, was dabei rauskommt, könnten die Tests bald für alle potenziell Betroffenen kostenlos sein. Das kündigte Gesundheitsministerin Catherine Vautrin Mitte Februar im Sender France 2 an. Sobald wir Ergebnisse dieser Patientinnen haben, wird die zuständige Behörde eine endgültige Einschätzung abgeben, was diese Tests leisten können und ob sie allen Frauen kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Sollte das wirklich so kommen, wäre das aus Sicht vieler Experten eine zumindest kleine Revolution. Für die Feststellung von Endometriose und vor allem für die Betroffenen. Die Speicheltests gibt es auch in Deutschland. Dort müssen Patientinnen sie aber in den allermeisten Fällen selbst bezahlen.
16 Minuten nach 7. Hier ist SWR 1, Sonntagmorgen. Ich wünsche einen schönen guten Morgen.
She confessed her love to me. Then she vanished on the breeze. Trying to hold on to that was just impossible. She was more than beautiful. Closer to ethereal. With a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes.
auch wenn Sonntagmorgen ist und die Nacht kürzer war als sonst mit der Zeitumstellung. Die ersten sind jetzt schon mit dem Hund unterwegs. Die frühe Gassi-Runde muss auf jeden Fall sein. Aber was ist, wenn man gerade selbst nicht fit ist und mit dem Hund raus kann? Dann helfen zum Beispiel liebe Menschen. So geht's Hans Hagen aus Behndorf im Kreis Main-Koblenz. 85 ist er und seine Frau ist vor 2 Jahren gestorben. Deshalb ist sein Ein und Alles seine Collie-Hündin Sky. Gassi gehen mit ihr geht allerdings gerade nicht so gut, weil vor ein paar Wochen, da ist er im Garten gestürzt. Hans.
Habe ich mich hereingerobbt hier in die Wohnung und da habe ich zuerst gedacht, das wäre nur eine Prellung. Aber da habe ich auf einmal festgestellt, dass in ein Knochen durch die Haut gegangen ist.
Hagen wird operiert, liegt lange im Krankenhaus und muss dann in die Kurzzeitpflege. Hündin Sky wird so lange im Tierheim Koblenz untergebracht. Weil der 85-Jährige sich nach den Strapazen erst einmal erholen muss und lange Spaziergänge mit Sky noch nicht wieder schafft, startet das Tierheim Koblenz einen Aufruf in den sozialen Medien. Gesucht werden Gassigeher, die mit Sky einmal am Tag eine Runde drehen. Und es klappt. 16 Freiwillige melden sich und wollen helfen.
Dass der Hans seinen Hund behalten kann, das war das große Ziel und das hat funktioniert.
Man merkt, die beiden gehören zusammen.
Ja, wenn die Sky Hilfe braucht dann und der Herr Hagen Hilfe braucht, dann mache ich das.
Mittlerweile organisieren sich die Gassigeher selbstständig in einer WhatsApp-Gruppe. Abwechselnd gehen sie mit Sky spazieren und Hans Hagen kann seinen Hund behalten. Und nicht nur das.
Wir kamen auf die Idee, jetzt wenn das Wetter ja schöner wird, warum wir ihn nicht mitnehmen in die Runde zum Spazierengehen. Also, dass wir dann ein Zweierteam bilden und einer schiebt den Rollstuhl und einer nimmt den Hund und jeder profitiert eigentlich davon.
Ein paar Wochen muss sich Hans Hagen noch schonen. Währenddessen kann er sich aber auf seine Gassigehentruppe verlassen. Der 85-Jährige hofft aber, dass er bald wieder fit genug ist, um selbst mit Sky rauszugehen und seine gewohnte Routine wieder aufzunehmen. Denn die Collie-Hündin ist ihm das Allerwichtigste.
Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, ohne Hund zu leben.
Freiwillige unterstützen Hans und seine Hündin Sky. SWR1-Reporterin Jessica Pfeiffer hat die Gassi-Geh-Runde besucht.
Now I know the hero that you'd be happy.
SWR 1 Verkehrsservice.
Die A67 Mannheim Richtung Darmstadt ist zwischen Gernsheim und Pfungstadt weiterhin gesperrt. Dauert bis morgen früh, ca. 5 Uhr. Der Grund, hier sind Bauarbeiten. Da ist eine Umleitung eingerichtet. Und dann schauen wir noch auf die A81 Stuttgart Richtung Singen zwischen Sindelfingen Ost und Büblingen-Hulb. Auch hier eine Baustelle und eine Sperre. Dauert ungefähr noch eine halbe Stunde bis 8 Uhr. Auch da gibt's eine Umleitung.
SWR 1, der Sonntagmorgen. Mit Sebastian Frisch.
Ja, und für alle, die noch an den Uhren drehen, nach der Zeitumstellung 7.31 Uhr. Schönen guten Morgen.
Aller Zeiten.
In SWR 1.
Sonntagmorgen um gleich 7.41 Uhr. Die Corona-Pandemie, die ist längst vorbei, doch für viele Betroffene ist sie längst noch nicht Geschichte. Stichwort Long-Covid. Nicht schön auch für Kinder oder gerade für Kinder. Auch deshalb, weil sie in der Schule zum Beispiel oft lange fehlen. So geht's auch Juli und ihrem Bruder Rick. Alltag geht aber nur sehr, sehr schwer. SWR1-Reporterin Daniela Diehl hat die Familie besucht.
Frühstück im Bett. Das ist für die 12-jährige Juli Alltag. Essen am Tisch würde zu viel Energie kosten, die sie lieber aufspart. Zum Beispiel, um im Rollstuhl mit Familienhund Amy rauszugehen. Die Hälfte des Tages muss sie liegen. Jede Aktivität hat Konsequenzen.
Ich bin dann müde und ich habe mehr Schmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Muskelschmerzen, manchmal auch Kopfschmerzen. Ja, und ich bin einfach sehr erschöpft.
Ihr 16 Jahre alter Bruder Rick muss den ganzen Tag im Bett liegen. Im Schlafzimmer seiner Eltern, weil es ihn zu viel Kraft kosten würde, ins eigene Hochbett zu steigen. Seine Mutter sagt,
er kann vielleicht jetzt gerade im Moment, schätze ich, so 2 Stunden am Tag sitzen.
Früher hat die Familie fast jedes Jahr eine Fernreise gemacht. Viele Fotoalben erinnern dran. Juli hat es geschafft aufzustehen, blättert mit ihren Eltern in den Alben. Beide Kinder waren sehr sportlich. Es gibt Fotos, auf denen sie von Klippen springen, Stand-Up-Paddle fahren, Salti schlagen.
So, da haben wir noch deinen Hockey, gell? Da hattest du 2 bis 4 Mal die Woche Training und fast jedes Wochenende Spiel.
Überall im Haus liegen Bälle. In Julis Zimmer gibt es eine Reckstange und Turnringe. Für ihre Mutter sind die Erinnerungen schmerzhaft.
Ich würde sagen, wir haben halt immer was gemacht. Ja, wir waren eine sehr aktive Familie.
Durch die Corona-Spätfolgen schafft Julie es jetzt, wenn überhaupt, alle 3 Wochen eine Freundin zu treffen.
Wir machen dann halt ruhige Sachen, wir liegen im Bett, reden, hören Musik.
Eigentlich sind beide Kinder schulpflichtig. Für Rick ist Unterricht aktuell undenkbar. Julie hat das Sitzen am Tisch gerade angestrengt. Sie braucht eine Pause. Und zwar jetzt. Einer der Gründe, warum der Versuch, online am Unterricht teilzunehmen, nicht geklappt hat. Dabei möchte sie unbedingt.
Ich würde schon sehr, sehr gerne in die Schule gehen. Gerade geht's halt nicht, weil ich einfach noch nicht so viel Kraft habe. Und ich vermisse schon meine Klasse und meine Lehrer.
Damit ihre Tochter nicht komplett den Anschluss verliert, haben ihre Eltern für einen Hauslehrer gekämpft. Der kommt jetzt jeden Tag 1 Stunde. Lernt mit Juli Deutsch, Mathe, Englisch. Danach braucht sie eine lange Pause, erzählt ihr Vater.
Für Juli ist es jetzt quasi, glaube ich, das Maximum, was wir rausholen können, was auch gut ist, gerade. Auch das Maximum, was sie gerade kann. Aber die Hoffnung ist ja schon da, dass das sich stetig verbessert. Und dann ist eben die Lücke zwischen einer Vollbeschulung und dem, was ein Hausunterricht bieten kann, ist natürlich groß.
Ich stelle mir jetzt vor, wenn sie jetzt auch mal in einer besseren Verfassung wäre und die in die Schule gehen kann mit einem Rolli, das ist nicht barrierefrei. Und welche Schulen sind hier barrierefrei? Also wie soll das gehen? Ich finde, da muss es andere Konzepte geben. Amy, komm mal hier.
Juli würde gerne bald ohne Rollstuhl mit Hund Amy spazieren gehen. Sie ist schon viel fitter. Vor über einem Jahr konnte auch sie fast nur liegen. Ihre Eltern wünschen sich, dass die Erkrankung mehr Beachtung findet und Lösungen erarbeitet werden, damit ihre Kinder wieder mehr am Leben teilhaben können.
Long-Covid bei Kindern, SWR1-Reporterin Daniela Diehl hat eine Familie besucht, die davon betroffen ist.
one from the sky. I know Mars could not be too far behind. Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside.
Could you be?
Could you?
SWR 1.
Vor acht am Sonntagmorgen, hier ist SWR 1. Rudolf Steiner, der Name sagt vielleicht nicht allen etwas. Er hat unter anderem die Waldorfpädagogik auf den Weg gebracht. Vor 100 Jahren ist er gestorben. Wir sprechen über ihn gleich nach acht. Was verbinden eigentlich die Menschen zum Beispiel in Stuttgart mit ihm?
Rudolf Steiner ist Waldorfschule.
Bisschen veraltete Ansichten, die man mal ins Moderne übersetzen müsste.
Das ist der von der Waldorfpädagogik, nicht wahr? Wo finde ich schwierig, weil ich einfach Personenkult an sich schwierig finde.
Oh Gott, das Klischee Namen tanzen kenne ich auch, aber das finde ich eigentlich cool, auch viel mit Bewegung und zu machen. Boah, sind da die Ecken nicht auch rund in den Schulen? Genau.
Meine Kinder waren beide auf Waldorfschulen. Hab eine positive Einstellung dazu.
Das heißt, dass ich diese ganze Philosophie sehr fragwürdig finde und da auch viel Schlechtes draus entsteht, was viele Leute, glaube ich, immer übersehen, weil es so schön pastellfarben ist.
Ist das nicht ein Menschenbild oder ein Bild von einem Menschen, das auch von esoterischen Zügen geprägt ist?
Rudolf Steiner. Vor 100 Jahren ist der Begründer der Waldorfpädagogik gestorben. Er war auch Wegbereiter in der Landwirtschaft für den biologisch-dynamischen Landbau. Darüber sprechen wir hier in SWR 1 gleich um kurz nach 8.
vor 8.
Heute mit Barbara Wurz. Guten Morgen. Brot ist etwas Wunderbares. Das Knacksen der frischen Kruste kann einem das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Und es ist kostbar, besonders wenn man nicht so viel davon hat. Als ich ein Kind war, hat mir mein Vater eine Geschichte erzählt aus seiner eigenen Jugendzeit. Passiert sein muss sie kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Mein Vater, damals ein junger Teenager, war gerne unterwegs mit dem Fahrrad, wenn möglich auch für ein paar Tage. Seine Mutter hat ihm dann immer etwas Proviant mitgegeben. Brot. Ein paar Scheiben, bestreut mit ein wenig Salz. Manchmal hat es sogar für etwas Butter gereicht. Einmal, allein auf dem Weg zurück nach Hause, da wollte er sein letztes Stück auspacken und es lag vor ihm total verschimmelt. Bestürzung, denn das war doch Brot. Was mich als Kind so berührt hat, als ich diese Geschichte gehört habe, dass mein Vater damals nicht gewusst hat, was er tun soll. Er konnte Brot doch nicht einfach so wegschmeißen. In seiner Not ist er ein paar Schritte in den Wald hineingegangen und hat es sorgsam dem Erdboden übergeben. Er hat es sozusagen beerdigt. Brot, lebenserhaltende Nahrung, auf die er nicht genug aufgepasst hatte. Brot ist etwas Wunderbares, etwas so Elementares, so unentbehrlich wie Vertrauen oder wie Hoffnung. Ich denke, darauf spielt Jesus an, wenn er sich in der Bibel selbst mit Brot vergleicht. Zu seinen Jüngern sagt er, ich bin solches Brot, lebendiges Brot, das vom Himmel gekommen ist. Und wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Diese Worte sind nun nicht so leicht auszuhalten, finde ich. Jesus selbst das lebensstiftende Brot? Jesus, der verzehrt werden muss, sterben muss, um Kraft zu geben für die Ewigkeit? Tatsächlich wird er sterben am Kreuz und in ein Grab gelegt werden. Die Passionszeit erinnert daran. Aber damit ist seine Kraft eben nicht verloren, anders als bei dem Brot, das mein Vater einst in die Erde gelegt hat. Die Lebenskraft von Jesus reicht weiter. Sie schenkt Hoffnung auf neues Leben, sogar über den Tod hinaus. Brot ist etwas Wunderbares und schmeckt für mich auch immer nach Hoffnung. Dass Jesus Christus meinen Hunger nach Frieden, nach Leben und nach Gerechtigkeit einmal stillen wird. Barbara Wurz, Stuttgart, Evangelische Kirche.
SWR 1 Nachrichten.
Um 8 Uhr mit Wiebke Hus. Das Handwerk warnt vor einer Mindestlohnerhöhung auf 15 Euro. Baden-Württemberg will mehr autonom fahrende Busse einsetzen. Das Wetter, teils Sonne, teils dichte Wolken, dazu windig bei 9 bis 15 Grad. Handwerkspräsident Dittrich hat Union und SPD davor gewarnt, den Mindestlohn auf 15 Euro zu erhöhen. Der Bild am Sonntag sagte Dittrich, ein solcher Stundensatz führe zu Jobverlusten. Andreas Gerlach.
Dittrich sagte, im Handwerk gäbe es keine großen Kündigungswellen wie in der Industrie. Vielmehr würden Meister einfach sagen, das rechne sich nicht und ihre Läden dann zusperren. Der Handwerkspräsident warnt davor, dass Friseurbesuche oder Heizungsreparatur zu Luxusprodukten werden. Außerdem könne es mehr Schwarzarbeit geben. Um die Wirtschaft anzukurbeln, hat Dittrich in einem anderen Interview vorgeschlagen, einen Feiertag zu streichen. Das sende ein Signal des gemeinsamen Anpackens und bringe Milliarden.
In den Koalitionsverhandlungen von Union und SPD hat eine Arbeitsgruppe auch vorgeschlagen, dass der Zugang zu Fachärzten über ein verbindliches sogenanntes Primärärztesystem gesteuert wird. Das bedeutet, dass Patienten nicht mehr einfach zu einem Facharzt gehen können, sondern vom Hausarzt überwiesen werden müssen. Die Bundesärztekammer begrüßt die Pläne. So könnten Kosten gesenkt und die ärztlichen Ressourcen besser genutzt werden. In Bangkok suchen Rettungskräfte weiter nach Verschütteten in den Trümmern des bei dem Erdbeben vor 2 Tagen eingestürzten Hochhauses. Im Bürgerkriegsland Myanmar hat die nationale Einheitsregierung unterdessen angekündigt, in den von ihr kontrollierten Gebieten mit internationalen Helfern zusammenarbeiten zu wollen. Die Rebellen riefen eine Teilwaffenruhe für die nächsten 2 Wochen aus. Myanmar ist am schwersten getroffen von dem Erdbeben. Bisher gehen die Behörden dort von mehr als 1.600 Toten aus. Baden-Württemberg will künftig bei der Entwicklung des autonomen Fahrens auf den Austausch mit Japan und Südkorea setzen. Das sagte Verkehrsminister Herrmann zum Abschluss einer knapp einwöchigen Reise nach Tokio und Seoul. Aus Seoul, Astrid Maisol.
Baden-Württemberg, Japan und Südkorea eint ein Problem. Die älter werdende Bevölkerung und ein drohender